Mir ist dann während des Praktikums aufgefallen, dass ich mit der Einstellung zum Musizieren von sehr vielen Kollegen nicht einverstanden war. Hallo und herzlich willkommen zu Was ganz anderes. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die ein klassisches Instrument studiert und sich dann für einen anderen Weg entschieden haben. Wer sich zu diesem Schritt entschließt, hört auf die Frage, und was machst du jetzt? Dieser Podcast gibt die Antwort, was ganz anderes. Was bringt jemanden dazu, die jahrelange Ausbildung scheinbar ungenutzt hinter sich zu lassen? Und wie kann das Leben dann aussehen? Ich bin Justus Mache, studierter Fagottist und teile viele der Erfahrungen meiner Gäste. Denn auch ich habe mich kurz nach dem Studium dazu entschieden, das Fagott in den Schrank zu stellen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 0,5. Folge vom Podcast Was ganz anderes. Heute soll es mal um mich gehen, den Moderator des Podcasts. Und diese Folge entsteht im Anschluss an die Veröffentlichung der ersten Folge, dem Interview mit Samuel Sauter. Sehr interessant, hört euch das unbedingt an. Und es sind vor allen Dingen Leute an mich herangetreten, die mich persönlich kennen durch den Arbeitskontext oder aus dem Freundeskreis, die gesagt haben, Justus, also in dem Interview ist es ja schön, was dein Gast erzählt und sehr interessant, aber irgendwie wissen wir gar nicht, was du so gemacht hast, wie du da eigentlich hingekommen bist, wo du bist. Und ja, Vox Populi, Vox Dei, sage ich natürlich, dann kriegt ihr jetzt hier ein bisschen was zu hören. Das wird jetzt nicht so eine lange Folge wie die regulären Folgen mit den Gästen. Ich habe es natürlich auch immer mal überlegt, soll ich auch eine dedizierte Folge zu mir machen und meinen ganzen Beweggründen, die sich ja dann wahrscheinlich in die Richtung 40 Minuten bis 60 Minuten spielt. Das soll das jetzt aber heute hier nicht sein, sondern ich will ja einen etwas kürzeren Abriss von meiner Musikerkarriere geben, zu meinen Beweggründen, wie da wann was passiert ist. Und genau, alle, die nicht unbedingt Inspiration suchen, um ihren eigenen Musikerkarriere zu beenden, sondern die einfach mich kennen und das mal wissen wollen, wie das bei mir war, die können jetzt hier einmal zuhören. Also, bei mir war das so, ich habe im Jahr 2008 angefangen, an der UdK in Berlin bei Herrn Professor Eckhard Hübner Fagott zu studieren. Bin da so, ja, leicht reingeschlittert, weil man mir bei der Aufnahmeprüfung sagte, dass das grundsätzliche Niveau von Erstsemestern höher sei. Aber, ich kannte Herrn Professor Hübner nicht, aber weil es in diesem Jahr anscheinend keine weiteren Erstsemesterstudenten gab, die sich beworben haben, hatte ich dann da gute Karten und es wurde mir eine ausgesprochene Musikantität bescheinigt. Und Herr Hübner sah dann wohl etwas in mir, was man nur in geordnete Bahnen lenken sollte. Dann bin ich also in 2008 im September nach Berlin gezogen und habe angefangen, so richtig zu üben. Ja, dann vorher war ich nicht unbedingt der Fleißigste. Das wurde ich dann. Interessanterweise, es ging dann ziemlich schnell, dass ich da sehr viel Spaß dran hatte. Es war ein neues Umfeld, es war toll, alles war aufregend. Ja, so einen richtig schönen Studienstart hatte ich da. Und ziemlich schnell hatte ich so einen inneren Plan, was meine Karriere betrifft, ja, meine Musikerkarriere. Und das lautete so, ich möchte jetzt 2 Semester studieren, mich voll konzentrieren aufs Studium und dann eines der großen 3 bis 4 internationalen beziehungsweise nationalen Jugendorchester mitspielen. Das waren, oh, wenn ich mich recht erinnere, EUYU, also European Union Youth Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Junge Deutsche Philharmonie oder damals gab es noch das Baltic Sea Philharmonic Orchestra. Sollte man vielleicht auch nicht ganz zu genau gucken, wie da die Finanzierung über die Bühnen gegangen sind. Das wurde es aber zum Schluss. Also nach 2 Semestern hatte ich die Chance. Ne. Ich hatte mir überlegt, dass ich sozusagen in meinem 2. Studienjahr ein großes internationales Jugendorchester gewinnen wollte, ein Probespiel gewinnen wollte, dann im dritten Jahr eine Praktikantenstelle oder eine Akademiestelle in einem großen, am besten groß und am besten in Berlin, ein Orchester. Und danach, ja, im vierten Jahr, kurz vor Diplom, dann schon die erste Stelle ist. Und das hat tatsächlich zu meiner eigenen und auch zur Überraschung von anderen Leuten dann ganz gut geklappt. Also, es lief durch, ich hatte Spaß, ich habe gefeiert, ich habe geübt, ich habe Probespiele gewonnen für die Jugendorchester, nicht für alle, aber für dieses baltische Jugendorchester. Dann kam eine Praktikantenstelle im Orchester der Deutschen Oper Berlin. Und das ging los und die Zeit war nachhinein gesehen durchwachsen, würde ich es mal sagen. Das hat verschiedene Gründe, da gab es aber, sage ich mal, Konflikte innerhalb der Fagottgruppe in dem Orchester, in die ich auch involviert war. Gar keine Schuldzuweisung in irgendeiner Form. Davon mal abgesehen, habe ich aber während des Praktikums, also ein Praktikum ist ja dann, ja, dass man nicht eine volle Stelle hat, sondern eine halbe Stelle, man hat Anleitungen, man hat einen Dozenten, man muss einfach nicht gleich in dieses Probejahr einsteigen, sondern man kann erstmal Stücke kennenlernen in einem etwas geschützten Umfeld. Ja, da geht's dann theoretisch erstmal um nichts, sondern da geht's daran, dass die jungen Musiker, die in das Orchester kommen, dann bitte größtmögliches Lernen vollziehen und dann gewappnet sind für das Probejahr in einem anderen Orchester oder in dem gleichen, je nachdem, wie dann die Aufstellung ist. Und mir ist dann aber während des Praktikums aufgefallen, dass ich mit der Einstellung zum Musizieren von sehr vielen Kollegen nicht einverstanden war. Oder nicht einverstanden, ja, das kann denen ja egal sein, ob ich da einverstanden bin oder nicht, aber mir ging es viel zu wenig um die Musik. Ich habe immer nur, also das ist jetzt natürlich überspitzt formuliert, aber ich habe sehr viel gehört, wie schlecht es ist, dass Stühle wackeln, wie nervig es ist, dass Dirigenten überzieht, wie es zieht im Orchestergraden, wie die Scheinwerfer blenden. Ja, das war bestimmt in einer Form auch immer berechtigte Kritik an den Arbeitsumständen. Aber man muss es sagen, für mich war das irgendwie sehr überraschend und ich hatte da große Identifikationsprobleme mit. Also ich konnte da irgendwie nicht mit, weil der musikalische Umfeld war sehr gut, ja, muss ich wirklich sagen. Also das Orchester kann toll spielen, die Kollegen sind und waren größtenteils auf dem Top-Niveau. Und es wurde aber sehr wenig eigentlich das genossen, sondern es wurde immer alles irgendwie, ja, es wurde sich sehr viel beschwert. Und in dieser besonderen Situation, die wir dann innerhalb dieser Fagottgruppe noch hatten, kam ich irgendwann dahin, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich kann mich mit den Leuten hier überhaupt auch nicht mehr identifizieren. Ich kann da jetzt gar nichts gerade machen an diesen Konflikten. Ich kann da nichts dran ändern, weil mir auch gesagt wurde, ja, fagottistisch läuft es eigentlich okay. Wir kommen irgendwie persönlich nicht so ganz gut zurecht. Und dann habe ich sozusagen, um da das auf der anderen Seite, auf diesem fagottistischen dann auch nicht noch abfallen zu lassen, habe ich gesagt, okay, dann übe ich jetzt einfach noch mehr. Ja, damit, auch wenn es persönlich in manchen Ebenen nicht so gut funktioniert, dass ich dann wenigstens nicht auch noch dieses Fagottistische verliere und dann irgendwie komplett unten durch bin. Ja, jetzt mit einem gewissen Abstand denke ich so, oh, also, na gut, hätte man vielleicht auch anders machen können, aber okay. Das heißt, ich kam dann nach 2 Jahren raus aus dieser Akademie, Seminar hieß es damals noch, und war so ein bisschen orientierungslos, weil ich bin da nicht abgestumpft in dem Sinne. Also ich fand es trotzdem toll. Also ich habe da ja relativ viel spielen dürfen, ja, Wagner spielen dürfen, viel Mozart spielen dürfen. Also große Stücke habe ich kennenlernen dürfen und ich war immer überwältigt von der Musik, von dem Niveau. Aber das spiegelte sich überhaupt nicht in den kollegialen Umfeld wider und wie die Leute eigentlich über ihren Beruf selber dachten. Mit Ausnahmen natürlich, aber die laut waren, ja, die fanden irgendwie meistens alles kacke. Ist ja oft so im Leben. Okay, und dann komme ich da raus und bin auf der einen Seite bisschen desillusioniert und auf der anderen Seite aber total drauf fixiert, die Komponisten wertzuschätzen, also die Musik. Das ist bei mir total geblieben und es war aber schon so, also will ich jetzt so arbeiten eigentlich? Möchte ich das machen oder möchte ich das eigentlich nicht machen? Und da habe ich gedacht, na gut, das war ja vielleicht ein singuläres Ereignis in dem Orchester, auch noch extra in dieser Verbindung der Konstellation mit den direkten Kollegen, die ich da hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere jetzt natürlich erstmal weiter, habe dann ein Diplom gemacht. Damals war das sozusagen der nächstfolgende Schritt, dann noch Konzertexamen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2012-13 und habe dann angefangen, Probespiele zu machen. Ich habe auch schon natürlich während der Zeit im Praktikum Probespiele gemacht und es war dann relativ knapp öfter mal gewesen, dass ich eine Stelle gehabt hätte. Also ich bin dann oft ins Stechen gekommen und mir wurde immer so bescheinigt, ja, okay, also lange dauert es nicht mehr bei dir, ne? Das waren jetzt keine hier Leuchtturmorchester wie Deutsche Oper zum Beispiel oder Berliner Philharmoniker, ganz zu schweigen, sondern das waren aber auch gute A-Orchester in Deutschland, bei denen es knapp war. Ja, ich öfter mal in Stechen gekommen bin, aber das ist so eine Beobachtung, die ich hatte, das ist bei vielen Holzbläsern jedenfalls so, es geht immer in so in Wellen. Also man hat dann 2, 3 Probespiele, wo man richtig knapp wird und dann denken alle, okay, jetzt hat er gleich die Stelle und dann fliegt man dann die nächsten 3, 4 Probespiele wieder in der ersten Runde raus, bis es dann irgendwann weitergeht. Und die Leute, die dann sozusagen dranbleiben und Glück haben, dann kriegen die mal diese Welle irgendwie mitgenommen, dass sie dann auch die Stelle gewinnen. Bei mir war das dann nicht so und ich hatte dann ja auch das Glück, dass ich über diese ZKV, die zentrale Künstlervermittlung vom Arbeitsamt, die immer mal auch mucken in anderen Orchestern. Ich war dann öfter mal in Jena gewesen und wo war ich noch? Neubrandenburg. Ich habe im DSO in Berlin Aushilfe gespielt, in Schwerin. Also ich hatte so ein paar Orchester, in denen ich Aushilfe, immer mal wieder Aushilfe gespielt hatte. Und irgendwie diese Grundproblematik, dieses, dass die Leute, die KollegInnen, die da in dem Orchester sitzen, dass das Musikmachen eigentlich beinahe nie thematisiert wird oder dass man Spaß dran hätte oder wie auch immer, sondern dass es halt so ein, ja, so ein abgewetztes, oh, der Dienst nervt und hoffentlich dirigiert der Typ da vorne heute schnell, damit ich nach Hause kann und ja, hier bitte, der will nur die guten Dienste machen und der nur die schlechten Dienste aus meiner Gruppe, mein Einteiler ist doof, also sowas, das gab's einfach in jedem Orchester, überall. Und dann war das schon so, dass ich gesagt habe, uff, also ich habe mich in meinem Üben dann für die Universität parallel, man übt ja dann nicht nur für Probespiele, sondern man macht dann auch seine normalen Stücke, ja, und ich habe dann, da will ich aber gar nicht so sehr drauf eingehen, ich habe dann immer sehr viel geübt. Ja, es wurde eigentlich beinahe immer mehr, außer mit Krisen, die man hat, so Sinnkrisen, ja, will man das überhaupt weitermachen oder nicht, habe ich dann geübt und geübt und geübt und irgendwann kam mein Konzertexamen. Ja, also das habe ich dann, kam dann 2016, kam mein Konzertexamen. Also die letztmögliche Abschlussprüfung. Klar, man hätte dann noch irgendwie ein Masterstudium für Kammermusik dranhängen können, um einfach noch einen Studentenstatus zu halten. Aber darauf hatte ich keinen Bock, weil ich ja 2008 bis 2016 dann mittlerweile auch 8 Jahre studiert hatte. Also genau. Und das habe ich dann so ein bisschen die Chance genutzt, um zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mal ein Jahr ohne Fagott. Ich habe also meine Abschlussprüfung gespielt, mein Konzertexamen und das lief gut, da war ich sehr zufrieden drin. Das war auch so, das hätte ich gerne, das war ein 90-Minuten-Programm, Kammermusik, also große Literatur, was ich gerne gespielt habe, rausgesucht. Das lief super. Ich hätte es eigentlich gerne mein Leben lang gemacht, aber natürlich ist Fagott, Solist, Kammermusik, eine Karriere, die wirklich nur in Träumen funktioniert. Und zusätzlich dazu muss man natürlich auch sagen, dass ich nicht der Allerbeste war am Fagott in meiner Generation. Also ich würde schon sagen, dass es gut gelaufen ist, aber das war, wenn ich mir jetzt die FagottistInnen, vor allen Dingen die Frauen in meiner Generation anhöre, ja, also Sophie Darvaux heute, die hieß früher Dati Golan, dann Rie Koyama, die jetzt in Bamberg ist, Theo Plath, Mathis Stier, das waren alles objektiv bessere Fagottisten. Das heißt, die hätten, wenn dann hätte sowieso jemand von denen das machen können, wenn dann überhaupt. Und natürlich ist die Nachfrage, wie gesagt, nach Fagott Solisten, Klammermusikabenden sehr eingeschränkt. Ja, da müsste man schon viele Räder drehen, um das zu machen. Und ich wollte auch nicht unterrichten. Das absolut war das keine Möglichkeit für mich. Und ich wollte auch nicht freischaffend sein. Gut, dann habe ich also im Juli 2016 mein Konzertexamen gemacht. Das lief gut. Dann habe ich im August, glaube ich, jetzt muss ich aufpassen, habe ich geheiratet und hatte mich dann vorher schon, vor dem Konzertexamen, eine Praktikantenstelle erhascht im Büro der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsoper Hannover. Meine Frau und ich sind sowieso nach Hannover gezogen, weil sie da einen Vertrag hatte im Orchester als Klarinettistin. Und ich konnte der Öffentlichkeitsarbeit, dem Büro da sehr gut verklickern. Ja, also ich kenne den Betrieb eines Opernhauses. Ich habe in der Oper gearbeitet, vorher, also im Praktikum schon, auch im Orchesterbüro, im Schülerpraktikum. Also denen konnte ich das relativ gut vermitteln, warum das okay wäre. Die haben jemanden für relativ früh gebraucht, schon Ende August, glaube ich. Da hat das Semester noch nicht gestartet, sodass sie keine KulturwissenschaftsstudentInnen zur Verfügung hatten, die den Job sonst gerne gemacht hätten. Und dann durfte ich da anfangen. Und das war natürlich so, ich hatte mir dann gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal ein Jahr ohne Fagott. Und damit ging es dann los. Und das war dann eine Arbeit, die relativ tradiert schon war. Also ich kam da rein und diese Firma, Staatsoper Hannover Öffentlichkeitsarbeit, hatte einfach schon wahrscheinlich jahrzehntelang Praktikanten gehabt. Und das heißt, ich kam dahin mit einer relativ klaren Aufgabenstellung und die lautete, jeden Morgen den Pressespiegel machen. Und das heißt, ich habe 5 Zeitungen gekriegt und am Donnerstag 7, wenn die Zeit noch kam, und habe alles, was irgendwie mit Musik zu tun hatte, ausgeschnitten, aufgeklebt, noch mit einer Überschrift versehen, vervielfältigt, also kopiert und dann 6-mal im ganzen Haus verteilt. Das war eine der Aufgaben, die ich hatte. Ja, dann musste ich Protokolle schreiben in Sitzungen, dann musste ich den Pressetisch bei Premieren mit betreuen und so und so und so. Und da hatte ich persönlich dann aber sehr schnell das Gefühl, nicht nur wegen der Aufgaben an sich, das konnte ich gut akzeptieren, dass man das halt so macht als Praktikant, sondern das war nichts für mich, einfach in der Verwaltungsebene an der Oper zu arbeiten, weil ich persönlich immer das Gefühl hatte, vor allen Dingen in diesen Sitzungen, große und kleine Sitzungen gab es dann im Abwechsel immer mit dem Intendanten des Hauses, dass es total so eine Auffangstimmung war. Ja, wie können wir das schaffen, dass bitte nicht noch weniger Leute kommen? Das ist natürlich, also jeder, der im Kulturbetrieb arbeitet, weiß, dass es so ist. Und man hat ja dann damals vielleicht noch gar nicht mal so sehr wie heutzutage so einen Rechtfertigungsdruck, ja, Fördergelder und wie auch immer. Es wird damals auch schon so gewesen sein. Aber für mich war das irgendwie immer schon wieder so. Ja, es geht irgendwie so gar nicht so richtig um die Musik, um die Stücke, sondern es geht schon wieder um irgendwas Externes. Und die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle super kompetent. Also gar keine Frage. Ich konnte mich aber nicht so sehr dafür begeistern, wenn ich nicht wirklich Teil des Musik-, des Kunstprozesses bin. Ja, Kunst, naja, aber des Entstehungsprozesses bin, sondern wenn ich das nur begleite in der Form, dass ich Leoporellos mit anfertige oder Einladungen für die gehobenen 10.000 verschicke oder wie auch immer. Das war mir einfach nichts. Und dann habe ich gesagt, Judy, wie kriege ich das jetzt hin? Ich möchte auch gerne in einem Digitalunternehmen arbeiten und habe mich auf alle Praktikantenstellen beworben, die irgendwas mit Marketing zu tun hatten in Hannover, weil ich mir gedacht habe, okay, was kann ich denn einem potenziellen Arbeitgeber ganz gut verklickern oder glaubhaft machen, dass das stimmt, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Und das war durch die Musik, hatte ich mir überlegt, ja, also ich kann ja, man könnte ja denken, dass ich gut darin bin, über Sachen zu reden, die sich schwer erklären lassen. Weil aus einer externen Perspektive das natürlich schon so ist, dass Musikmachen ja so ein bisschen was Mystisches haben könnte oder was Ja, also was ist, was man nicht so ganz erklären kann, natürlich ist eigentlich, und das wissen alle Musiker, die das vielleicht jetzt hören, ist natürlich, hey, wir sind nicht zusammen, es schleppt, bitte leiser, bitte lauter, stimmt nicht, was machst du da? Genau. Also, aber aus der Sicht eines unter Umständen eines Personalentscheiders war das natürlich was, wo ich dann meine Karten gesehen habe und die dann auch ausgespielt habe. Und da hatte ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich für diese Praktikantenstellen dann sehr, ich war nicht sehr interessant, sondern dieser Lebenslauf war interessant. Es wurde mir immer wieder gesagt, also hättest du nicht Musik studiert, sondern jetzt vielleicht was anderes, dann hätten wir dich vielleicht gar nicht eingeladen, aber gerade weil du das gemacht hast, haben wir dich jetzt hier rangeholt. So. Und dann hatte ich 3-4 Vorstellungsgespräche und beim 4. war ich bei einer Firma IT Studios, die App-Monetarisierung betreibt. Und die haben jemanden gesucht, Digital Marketing und Content Manager, glaube ich, war das damals. Und sehr nette Leute. Und die haben dann zu mir gesagt, Justus, klar, du kannst bei uns anfangen. Das war ein 6-monatiges Praktikum, das davor war nur 3 in der Staatsoper Hannover gewesen. Das war 6 Monate, das war für bezahlt, also für mich natürlich schon mal ein Schritt nach vorne. Und ich hatte endlich dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt hier irgendwo, wo es nach vorne geht, ne? Wo man das Gefühl hat, okay, wir schaffen hier was, um das irgendwas wachsen zu lassen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und dann habe ich da gearbeitet und habe einen Blog befüllt und habe einen Blog übersetzt und habe erste E-Mails geschrieben. Und dann so nach 3 Monate auf der Hälfte meines Praktikums kamen dann meine Chefs und haben gesagt, Justus, Halbzeitgespräch, könntest du das vielleicht vorstellen, am Ende deines Praktikums bei uns hier anzufangen als Festangestellter? Wir finden das gut, was du machst. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, weil auch zu dem Zeitpunkt meine Frau schwanger war. Und dann, die hatte einen Zeitvertrag nur gehabt, selber als Schwangerschaftsvertretung für eine Kollegin in Hannover an der Oper. Und dann war das natürlich okay, ja, im September kommt das Kind. Und dann wäre ja natürlich schon schön, wenn einer irgendwie festes Gehalt hätte. Und dann habe ich das natürlich dankend angenommen. Ich hatte in meinem Leben ein Gehalt ohne Kind. Ja, bisschen frustrierend. Na gut. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und das ging 2017, habe dann da umgesattelt auf Sales, also Vertrieb. Wir hatten so eine Softwarelösung und da habe ich dann die Leute angeschrieben. Das war von meiner Position aus mäßig erfolgreich. Da haben wir dann gearbeitet. Irgendwann kam Corona, wir sind alle ins Homeoffice gegangen. Das war 2020. Und dann sind wir aufgrund einer Festanstellung meiner Frau bei den Bremer Philharmonikern sind wir nach Bremen gezogen. Und ich wechselte auch nochmal die Firma, weil ich ein Angebot bekommen habe von einem anderen Unternehmen. Und ich zog also nach Bremen und hatte gleich den neuen Job bei einer Firma, die App-Monetarisierung durch Umfragen gemacht hat. Also ich bin in der gleichen Branche geblieben und hatte da genau ein Jahr lang Spaß. Und dann habe ich die Stellenanzeige für meinen derzeitigen Arbeitgeber gesehen, nämlich Steady Media, also eine Plattform, die es MedienmacherInnen erlaubt, sich durch ihre Community unterstützen zu lassen und dafür im Austausch eine Paywall weg zu klicken oder Premium-Folgen auf Spotify zu hören oder wie auch immer. Und da hatte ich durch mein eigenes Interesse und mein eigenes Following in Social Media, kannte ich die Firma schon relativ lange. Und die Stelle ist da jetzt so ein, ja, Success Manager heißt das. Ja, das sieht geschrieben besser aus, als es ausgesprochen klingt. Und bin also, mache keinen Vertrieb mehr, sondern habe in den allermeisten Fällen einfach, bin Ansprechpartner für die Kunden, die unsere Software nutzen und helfe denen bei Fragen, berate, mache Onboardings, wenn neue Leute kommen und wie auch immer, genau. Das ist so mein täglich Brot. Ich bin viel in Meetings, ist alles remote. Also ich habe ganz viele Google-Meetings und würde sagen, dass der Job ganz gut zu mir passt, konnte ich sagen, um nochmal eine Frage aus den normalen Podcast-Folgen nochmal mit aufzunehmen. Also konnte ich irgendwas lernen aus meinem Musikstudium, was jetzt Anwendung findet? Und da würde ich sagen, absolut ja. Und in meinem Fall wäre das nämlich, das ist auch trotzdem noch eine Typsache, ja, aber in meinem Fall wäre das dieses, auf die Leute eingehen zu können, wenn jemand, also mit Charakteren umgehen zu können, habe ich das Gefühl, dass ich das gut kann, dass ich offen und ehrlich was annehmen kann, was mir jemand sagt und das verwerten kann und was zu versuchen, was Produktives zurückzugeben, weil ich möchte, dass wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Plus, was ich glaube, wirklich durch dieses Musikstudium und diese Beschäftigung von heutzutage eigentlich in der Nische bis ins kleinste Detail stehe, was ich nachvollziehen kann, ist, wenn jemand sich für irgendwas total interessiert und total dafür brennt, dann finde ich, dass ich so judge nicht. Ja? Ich sage dann, hey, mega cool, total die Nische, die du da gerne bei, in die du dich da reinbegibst und ich kann das Feuer dafür nachvollziehen. Ich kann es nicht unbedingt nachvollziehen, warum man jetzt unbedingt sich dafür so wahnsinnig interessiert, aber ich habe ein paar Projekte, die mir so persönlich irgendwie ans Herz gewachsen sind, obwohl die jetzt keine größere Reichweite haben, aber einfach, weil die Menschen, die das betreiben, da so eine Leidenschaft für haben. Und das ist einfach toll. Das liebe ich an meinem Beruf. Also das ist halt genau das Gegenteil oder fast genau das Gegenteil von diesem Orchesteralltag, den ich hatte, dass ich jetzt beinahe ausschließlich mit Leuten zu tun habe, die für die Sache total brennen, die sie tun. Und da können natürlich auch Konflikte entstehen. Da kann es mal sein, dass wir irgendwas machen, was nicht im Sinne eines Medienmachers ist. Da kann es auch mal sein, dass jemand sauer ist, weil wir was nicht können, was wir können sollten oder wo es schön wäre, wenn wir das können würden. Aber keiner sagt das keiner kommt da mit so einer Abgeklärtheit ran und meckert nur so, sich zurücklehnt, sondern alle sind irgendwie total strahlend dabei. Und das ist total toll. Also ich würde unbedingt sagen, dass das was ist, was mir in dem Beruf des Orchestermusikers, wo ich weiß, dass mir das gefehlt hat. Ja, ich kann das natürlich auch verstehen als Orchestermusiker. Ja, irgendwann hast du Familie, irgendwann hast du andere Aufgaben. Du kannst wahrscheinlich dieses hohe Engagement für die Musik selbst nicht dein Leben lang halten in den meisten Fällen. Aber ich sehe ja jetzt Leute, die lange in ihrem Beruf arbeiten, ihr Medienmacher, Medienmacherin sind und trotzdem noch so eine Leidenschaft haben. Und ich habe das auch kennengelernt im Orchester, als Orchestermusiker, nämlich die große, große Ausnahme, die ich nochmal namentlich erwähne, ist mein Mentor eigentlich in der Deutschen Oper, Gerhard Rapsch. Der ist dann auch kurz, nachdem ich aufgehört habe, ist er dann, glaube ich, 2 Jahre später in Rente gegangen oder 3 Jahre. Und der hatte wirklich bis in die Mitte der 60er wirklich Spaß an seinem Beruf, ja, und hat den gut gemacht und hat den, also es ist möglich, dass man das sein Leben lang machen kann. Ich frage mich bei dem nur, wie der das ausgehalten hat, da diese Leidenschaft für zu halten. Aber nun gut, ich habe es jetzt jeden Tag, indem ich mit Leuten über ihre Podcasts, über Newsletter und ihre Webseiten spreche und wie sie die Community, die sie aufgebaut haben, dann am besten monetarisieren können, um das weiter vollziehen zu können, was ihnen am meisten Spaß macht und wofür sie brennen. Und das gibt mir natürlich auch total viel. Ansonsten spiele ich wieder Klavier. Vor Gott habe ich keins mehr. Mein Sohn spielt auch Klavier. Das heißt, wir können schön vierhändig spielen. Das macht sehr viel Spaß. Ich liebe die Musik weiterhin noch. Ich glaube weiterhin, dass das klassische Musik, das ist so mein Steckenpferd. Ich finde, das ist das Schönste, was es gibt. Ein gut komponiertes Stück, sehr gut aufgeführt zu hören. Bin ich auch glücklich hier in Bremen mit den Bremer Philharmonikern. Das geht gut. Und genau, das war's. Das ist mein Weg. Jetzt ist doch eine halbe Stunde. Verdammt, ich wollte eigentlich, dass es kürzer ist. Naja, also alle, die das gehört haben und immer gedacht haben, wie ist Justus eigentlich zu Steady gekommen? So bin ich da, wo ich jetzt bin. Ich wünsche euch was. Jetzt bitte hört die Interviews. Die sind viel spannender, als mich hier alleine zu sabbeln zu hören. Und falls es irgendwann mal eine richtige Interviewfolge gibt mit mir, wo ich mir wahrscheinlich einen Gastmoderator einladen werde, wird die unter Umständen hier auch gelöscht. Mal gucken. Also, alles klar, bis denn. Ciao. So, und damit endet die Folge mit und über mich. Ich habe jetzt gerade beim Bearbeiten, beim Schneiden der Solo-Folge nochmal gemerkt, dass ich ein was noch nicht deutlich genug festgestellt habe. Und zwar möchte ich natürlich niemandem verbieten, der im Orchester ist, da Spaß dran zu haben. Ja, also es gibt sehr viele Leute, die sehr glücklich da sind, die gerne ihren Dienst machen. Und jeder, der da so ist, der hat da natürlich absolutes Recht zu. Und es ist ja mein Problem, sage ich mal, wenn ich da so sensibel drauf reagiert habe. Vielleicht war es auch einfach Pech, dass ich in den Orchestern, in denen ich gespielt habe, immer keine Arbeitsatmosphäre vorgefunden habe, die dem entsprochen hat, was ich mir so vorgestellt habe, als Mindestmaß. Aber genau, also wer, falls das jemand hört, der jetzt gerade eine Stelle hat und denkt, also das ist ja überhaupt nicht so, wie ich das wahrnehme, dann akzeptiere ich das natürlich total. Meine Frau ist im Orchester, die kommt damit super zurecht. Deswegen, also, ne, jeder kann natürlich sein Leben und sein Arbeitsleben so führen, wie er will. Und meine Erfahrungen sind nicht die Erfahrungen der Leute, die im Orchester arbeiten. Natürlich. Ich will mich jetzt hier aber auch nur noch einmal ganz kurz verabschieden und bedanken an alle ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet hier auf diesem Weg und nun auch meine Geschichte ein bisschen besser kennt. Wenn jemand das jetzt hört und selber Musik studiert hat und die Karriere gewechselt hat, dann bitte melde dich. Vielleicht hast du ja jetzt Vertrauen aufgebaut in mich, wo du weißt, wie das bei mir so gelaufen ist. Oder wenn du, der das jetzt hört, jemanden kennt, der mal Musik studiert hat und du jetzt denkst, oh, der müsste eigentlich auch mal hier in den Podcast vorbeikommen, dann bitte schreib ihm oder ihr und sage ihr, dass hier das alles total schön ist und dass sie sich doch mal oder er sich doch bei mir melden soll. Am besten geht das wahrscheinlich über meinen Instagram-Kanal. Den findet man bei Instagram unter @wasganzanderes.podcast oder die E-Mail-Adresse. Ich habe hier unten in den Shownotes der Folge aber auch so ein Linktree eingebaut, wo alles dann klickbar ist. Ja, muss man nichts suchen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir eine Freude machen willst, dann gib eine Bewertung bei Spotify und oder Apple. Es hilft erstmal, dass der Podcast ein bisschen sichtbarer wird. Ich weiß, der ist sehr nischig, aber generell ist das natürlich auch schön für mich. Und was natürlich zum Schluss immer kommt, ist die Aufforderung, mich auch gerne finanziell zu unterstützen. Der Podcast kostet für die Produktion 50 € ungefähr im Monat für Tools zum Aufnehmen, zum Verbessern der Audioqualität, zum alles mögliche Zeug, zum Hosten, das kommt ungefähr 50 €. Da kann man mich gerne unterstützen, wenn man in den Shownotes auf die Steady-Seite klickt. Da kann man so ein 5-Euro-Abo abschließen. Das kommt mir dann zugute. Aber bitte, niemand soll sich genötigt fühlen, das zu tun. Es wäre einfach nur nett. Gut, damit endet dieses ganze Ding, diese Solo-Folge. Ich finde es ein bisschen komisch, hier ganz alleine so zu quatschen, aber mein Gott, so ist es. Ich habe auch die Hälfte vergessen, ist mir aufgefallen. Aber so soll es sein. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Update. Und jetzt husch, husch in die Interviews. Tschüss.